Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Ist die heftige Kritik der FPÖ an der neuen Zuckerkoalition berechtigt oder überzogen nach nur 3 Wochen? War es das weisheitsletzter Schluss der FPÖ, doch nicht noch einmal zu versuchen, eine Regierung zustande zu bringen? Und was ist eigentlich der Plan gegen den politischen Islam in Niederösterreich? Das möchte ich jetzt den niederösterreichischen FPÖ-Chef und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer fragen. Schönen guten Abend.
Danke für die Einladung.
Herr Landbauer, ich fange mit der Frage nach der Regierung an. Grundsätzlich haben wir eine neue Lasersfeld-Gesellschaft-Umfrage, die es durchaus nicht unähnlich sieht wie die FPÖ. Also es gibt großen Vertrauensverlust für die Regierungsparteien. Aber gleichzeitig ist eure heftige Kritik an dieser schwarz-rot-pinken Koalition, die ja erst 3 Wochen im Amt ist, nicht ein bisschen überzogen?
Naja, wir sehen uns einmal an, was liegt am Tisch. Und das ist einerseits natürlich das Regierungsprogramm. Und da kann man natürlich nur feststellen, dass das aus Überschriften besteht, im besten Fall. Und dort, wo dann darüber hinaus schon etwas Konkreteres kommuniziert wurde, bedeutet das nichts Gutes für Österreich und für die Österreicher. Und das ist einmal das Problem. Es ist aber für uns natürlich auch nicht überraschend, dass ein Zusammenschluss von Wahlverlierern, nämlich ÖVP und SPÖ, mit einer Kleinstpartei nichts Positives auf den Weg bringen kann. Und das gebe ich jetzt zu, positiv in unserer Denke. Aber natürlich sind wir eine politische Partei und haben auch unsere Meinung und unseren Zugang. Aber es waren ja all diese Parteien bei all den wirklich nennenswerten Fehlern der vergangenen Jahre gemeinsam dabei. Das war ja nicht nur Schwarz und Grün, Beispiel Corona, da waren ja SPÖ immer dabei und NEOS immer dabei. Einzig bei der Impfpflicht hat es, glaube ich, einen SPÖ-Abgeordneten gegeben, der schnell aufs WC gelaufen ist bei der Abstimmung und einen NEOS-Abgeordneten, der dagegen war. All diese wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen, wir bezeichnen das, glaube ich, sehr treffend immer als Klimakommunismus, waren sie auch alle drei immer dabei. Und wenn es um die Frage der Zuwanderung, um Asyl geht, hat man ja auch von keiner der drei Parteien irgendwann einmal eine Aussage gehört, die hoffen lassen könnte, dass sich in dem Land etwas verbessert. Und die ÖVP war ja selbst über Jahrzehnte im Innenministerium, hat die Erbpacht auf den Innenminister gehabt. Also die waren ja Hauptschuld an all dem. Also ist ja wenig überraschend, dass sich auch in dieser Dreierkonstellation dann nichts zum Positiven verändern wird.
Gut, aber weil Sie das Programm angesprochen haben und Asyl angesprochen haben, rein vom Programm her oder vom Regierungsübereinkommen, planen die ja da schon härtere Maßnahmen als bisher. Es soll ja sogar der Familiennachzug gestoppt werden, so denn das überhaupt verfassungsrechtlich möglich ist. Sie lächeln jetzt müde.
Weil ich die ÖVP schon lange genug kenne. Das war in den letzten Jahren ja immer wieder der Fall in den Wahlkämpfen und dann vielleicht auch kurz danach hat man dann große Töne gespuckt. Aber in der Realität umgesetzt wurde gar nichts von dem, ganz im Gegenteil. Es wurde immer schlechter und schlimmer für dieses Land und für die Leute. Und das Gleiche werden wir jetzt auch wieder erleben. Und jetzt kommt noch oben drauf, dass es nicht nur die ÖVP alleine ist, sondern die ÖVP hat dann auch noch einen bekennenden Marxisten mit dem Herrn Babler als Vizekanzler. Also wie soll sich denn das ausgehen, dass da irgendetwas restriktiver werden soll in der Zuwanderungs- und Asylpolitik? Also das wird alles nicht passieren. Und der Familiennachzug ist ein wunderbares Schlagwort, das jetzt seit Wochen durch die Medien und durch die Blätter der Zeitungen gewälzt wird. Aber auch da wird nichts passieren. Da wird man jetzt ein bisschen spucken, dass man etwas machen will, aber es wird nichts rauskommen dabei. Das kennen wir alle schon. Und abgesehen davon, dass das alles reine Showpolitik ist, es spricht keiner vom Wesentlichsten, nämlich vom Asylstopp. Der Familiennachzug ist die eine Sache, aber wenn ich gleichzeitig weiter hier Tausende, Zehntausende reinströmen lasse, dann macht das ja nichts besser.
Ich sage jetzt nicht, wie praktikabel das ist, aber das Gleiche gilt für FPÖ-Pläne. Aber der Plan der ÖVP oder dieser Regierung ist ja schon, das Asyl auch auf null zu reduzieren.
Das wird nicht geschehen. Das wird ganz einfach nicht geschehen. Warum sollte das auch passieren? Keine dieser drei Parteien hatte jemals Interesse an einer restriktiven Asylpolitik. Alle diese drei Parteien haben uns Freiheitlichen permanent ausgerichtet, warum etwas nicht geht oder warum sie etwas nicht wollen, was wir vorschlagen. Das heißt, wieso sollten sie es jetzt anders machen? Also das ist einfach der Logik folgend vollkommen klar, dass sich hier rein gar nichts ändern wird. Und das werden wir leider in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren erleben und spüren müssen.
Was wir auch erleben und spüren werden müssen, ist natürlich ein relativ hartes Sparpaket. Es gibt ja ein enormes Budgetloch. Da muss man aber dazu sagen, das wäre auch in einer FPÖ-Regierung gekommen.
Ja, selbstverständlich wäre das auch gekommen, weil es leider notwendig war und ist, weil Schwarz-Grün in den letzten 5 Jahren ein vollkommen absurdes Budgetloch aufgerissen haben. Und auch da war zumindest die SPÖ immer dabei. Ich sage nur, koste es, was es wolle. Da war die SPÖ voll dabei. Da waren auch die Neos eigentlich immer noch dabei. Und bei allen wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen waren sie alle dabei. Das muss man schon sagen.
Das noch größere Minus kam ja dann mit Ukraine-Krieg und mit diesen...
Auch da waren sie alle dabei. Auch da war die SPÖ dabei und auch da waren die Neos immer dabei. Das darf man nie vergessen. Aber zum Sparpaket, ja, das sagen wir auch ganz offen. Das war auch für uns vollkommen klar, dass es Einschnitte wird geben müssen. Aber wesentlich ist immer, wo man dann einspart. Und da bin ich natürlich wieder beim Asylthema. Ich sehe nicht ein, dass bei den Pensionisten gespart werden soll, aber gleichzeitig greife ich bei Asylanten und Asylberechtigten nicht ein. Das ist vollkommen unverständlich. Ich sehe nicht ein, wieso die Österreicher das größte Sparpaket in der Geschichte dieser Republik ertragen und erdulden müssen. Aber gleichzeitig ist der erste Akt der Frau Außenministerin Meindl-Reisinger 20 Millionen für die Ukraine zu versprechen. Gleichzeitig geht der Herr Stocker heute raus und sagt, Österreich wird sich nach seinen Möglichkeiten beteiligen an den Aufrüstungsplänen und an den weiteren militärischen Hilfen für die Ukraine. All das, während die Österreicherinnen und Österreicher zum Sparen verpflichtet werden. Und das sehen wir nicht ein.
Jetzt grundsätzlich, wir kennen natürlich Ihre Positionierung zur Ukraine oder die Positionierung der FPÖ, aber was wären die Alternativen zu all dem? Also Sie könnten nicht solche Summen einsparen, die nötig sind, wenn Sie diese 20 Millionen, es ist viel Geld, aber im Vergleich zu dem, was da gespart werden muss, 20 Milliarden Euro, ist das natürlich was anderes im Laufe der Jahre, nicht zahlen würden.
Die Ukraine hilft jetzt.
Ja, also das wird ja nicht viel ändern an diesem, an diesem Sparpaket.
Aber trotzdem würde es einen entsprechenden Beitrag leisten. Und das ist das, worum es in Wahrheit geht. Und dass das alleine es nicht ausmachen wird, ist auch vollkommen klar. Aber das hat ja noch eine viel größere Bedeutung neben der budgetären. Nämlich die Tatsache, dass Österreich jetzt wieder mit einstimmt in den Chor der europäischen Staaten, die überhaupt kein Interesse am Frieden haben, denen es nur darum geht, noch mehr Waffenlieferungen, noch mehr Munitionslieferungen zu finanzieren. Und wo die Spitzen der Europäischen Volkspartei mit Weber und von der Leyen ganz offen von Kriegswirtschaft sprechen. Und ich frage mich ja wirklich, in welcher Sphäre diese Herrschaften leben, wenn sie jetzt Pläne ausarbeiten lassen, weil sie sagen, der Krieg mit Russland ist real und steht vor der Tür. Das ist ja vollkommen absurd. Also ich weiß ja nicht mehr, was in den Köpfen dieser Personen überhaupt noch vorgeht. Werden nämlich die wirklichen Player auf dieser, auf dieser Welt, insbesondere die USA, vorhaben, dort Frieden zu stiften. Und das ist schon die Frage, ob man die Europäische Union überhaupt noch als Friedensprojekt bezeichnen kann, was sie eigentlich damals gewesen ist.
Gut, aber Herr Landbauer, ob Donald Trump und seine Administration jetzt tatsächlich einen Frieden schaffen oder nicht schaffen,
er versucht es wenigstens.
Ist noch ein bisschen unklar, weil wir auch nicht genau wissen, wie viel es bei ihm auch um Geschäfte machen und Sonstiges geht. Aber grundsätzlich, Donald Trump hat Europa ziemlich klar gemacht, ihr seid eigentlich auf euch allein gestellt. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine gute Nachricht für Europa, was die Sicherheit angeht. Ist Europa da nicht, und Sie sind ja normalerweise für wehrhafte Demokratien, muss Europa da nicht nachrüsten, weil man einfach die letzten 15 bis 20 Jahre auch verschlafen hat?
Grundsätzlich ja. Und wir haben das immer für Österreich festgehalten, dass in Österreich die Staatsausgaben für Landesverteidigung steigen müssen, weil das österreichische Bundesheer die letzten Jahrzehnte in Wahrheit zugrunde gerichtet wurde. Das ist richtig, aber da sprechen wir von österreichischen Ausgaben für die österreichische Verteidigungspolitik und verwenden das nicht im gleichen Atemzug mit dem Wort Kriegswirtschaft. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und da sieht man, glaube ich, sehr gut, wohin die Reise gehen soll in den Köpfen derer, die da in Brüssel in den obersten Etagen sitzen. Und das ist schon ein Unterschied, der es auch ausmacht dann. Das heißt, ein ordentliches Bundesheer aus österreichischer Sicht, das auch eine entsprechende Verteidigungsfähigkeit an den Tag legt, selbstverständlich, da waren wir immer dafür. Aber ein europäisches Wettrüsten um 1 Billion Euro, um sich auf Kriegswirtschaft auch vorzubereiten, das ist etwas ganz anderes.
Also wäre Herbert Kickl Kanzler geworden und wäre bei diesem EU-Rat dabei gewesen, wäre er gegen all diese Maßnahmen gewesen?
Ja, das bin ich überzeugt davon. Wenn diese Maßnahmen, wo es darum geht, sozusagen mit dem Klingelbeutel durch die Reihen zu gehen und Gelder für Munitionslieferungen für die Ukraine zu sammeln, das hätte es mit Herbert Kickl ganz sicher nicht gegeben.
Und das bringt mich gleich zum Thema Herbert Kickl, FPÖ und Regierung. War es im Nachhinein gesehen ein Fehler, da nicht eine zweite Runde zu probieren, oder war es richtig einfach so, dann zu sagen, okay, ich gebe den Regierungsbildungsauftrag vorbei und ich mache keinerlei Kompromisse und fertig?
Wie viele Runden hätten wir denn noch ziehen sollen? Das ist ja alles nicht an dem letzten Tag passiert, als er den Regierungsbildungsauftrag
zurückgelegt hat. Also wenn ich die Rechnung der ÖVP glaube, die man mir gegeben hat, sei Herbert Kickl nur insgesamt, glaube ich, 8,5 Stunden mit ÖVPlern zusammengesessen bei Verhandlungen. Das ist nicht viel, das wissen Sie selber.
Es ist aber dann auch aus der Erfahrung heraus, dass ich Rechnungen, die die ÖVP insbesondere in solchen Situationen öffentlich macht, nicht glauben werde. Und ich weiß es ja auch. Schauen Sie, die ÖVP war ganz einfach nicht bereit, hier in die zweite Reihe zu treten. Die ÖVP hat bis zum Schluss immer noch diese Hoffnung gehabt, den Bundeskanzler halten zu können. Und das war das vorrangigste Ziel der ÖVP. Das ist auch nicht sonderlich überraschend. Das heißt, es mag durchaus Kreise gegeben haben in der ÖVP oder einzelne Personen, die das einigermaßen ehrlich versucht haben. Die Mehrheit und vor allem die Gruppierung, die hier quasi Oberhand gewonnen hat, wollte das nicht. Die wollte um jeden Preis den Kanzler stellen. Sei es drum auch mit einem Marxisten Andreas Babler als Vizekanzler. Das war denen vollkommen egal. Und so kam es dann auch. Herbert Kickl hat von Anfang an ganz ehrlich gesagt, dass es ihm nicht darum geht, hier Bundeskanzler zu werden, um sich diesen Titel auf die Visitenkarte schreiben zu lassen. Sondern er macht es nur dann, wenn er auch die Möglichkeit sieht, dieses Land wirklich zu verändern. Möglichst viel von dem umzusetzen, was wir vor der Wahl auch versprochen haben. Und hat damit mit seinem Verhalten für mich auch in Wahrheit bewiesen, dass er der einzige dieser Spitzenkandidaten war und ist, der wirklich Charakter besitzt. Er hat den Titel Bundeskanzler zurückgesteckt, weil er gesehen hat, er könnte in dieser Form das Land nicht so verändern, wie es notwendig wäre.
Mhm. Aber gleichzeitig hat er in der allerersten Pressekonferenz, nachdem er den Regierungsbildungsauftrag erhalten hatte vom Bundespräsidenten, wo er quasi die ÖVP eingeladen hat, via Ansprache, gleich eine Drohung ausgesprochen, so nach dem Motto, entweder eben so, wie wir es wollen, oder dann halt Neuwahlen. Nein. Ist das wirklich eine Grundvoraussetzung, um mit jemandem dann eine Partnerschaft eingehen zu wollen oder zu können?
Das ist nur fast richtig. Er hat nicht gesagt, so wie wir wollen oder gar nicht. Er hat gesagt, keine Spielchen, keine Tricks. Das hat er gesagt und dann noch einige dazu. Also ich kenne das Zitat jetzt nicht auswendig, habe es nicht im Kopf. Keine Spielchen, keine Tricks. Und genau das hat die ÖVP nämlich gemacht. Diese Spielchen und Tricks, die wir auch schon kennen, sie haben parallel verhandelt mit der SPÖ und das Ergebnis kennen.
Das dementieren die.
Ja, natürlich dementieren sie es, ja, aber anders bekommst du das in der Kürze nicht hin. Und,
na gut, wissen, die hatten ja fast 100 Tage schon verhandelt.
Ja, da ist auch sehr viel rausgekommen dabei. Nein, also es ist ja vollkommen auf der Hand liegend, dass hier parallel verhandelt wurde, sonst wäre sich das alles nicht ausgegangen. Wir kennen ja auch die diversen Social-Media-Postings so mancher Beteiligter, die sich da auch verraten haben, wie der Herr Kucher beispielsweise. Also das kennt man ja alles mittlerweile. Sei es drum, selbst wenn das nicht parallel gelaufen wäre, ich bleibe jetzt bei dem, was mit der ÖVP schon vorangegangen ist. Also das Einzige, was sie inhaltlich zugelassen haben, war, dass wir innerhalb weniger Tage den Konsolidierungspfad auf den Weg gebracht haben. Das war mit die Mammutaufgabe. Dann war inhaltlich vorbei und dann wollten sie über Positionen, über Ministerien sprechen. Und das war schon einigermaßen kurios, dass man da plötzlich so einen Schwenk macht. Und da hat sich herausgestellt, dass sie ganz einfach nicht bereit waren, anzuerkennen, wer stimmenstärkster und wer zweiter ist. Das wollten sie ganz einfach nicht. Und weil immer wieder das Innenministerium auch angesprochen wurde und wird, da geht es ganz einfach darum, dass die ÖVP, wie ich vorhin schon gesagt habe, seit Jahrzehnten in diesem Innenministerium sitzt. Also diese ganze Sicherheitsthematik, diesen Sicherheitskollaps, die Asylzahlen, die wir kennen, ja verursacht hat. Also ich kann ja nicht die Herrschaften weiterhin dort drinnen sitzen lassen und hoffen, dass dann irgendetwas besser wird. Da kann ja keiner wirklich glauben, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Und deswegen war dieser Standpunkt auch klar und vollkommen richtig.
Aber was ist jetzt eigentlich die Option der FPÖ? Jetzt hat so ein ehemaliger FPÖ-Altvorderer-Vordenker, der Lothar Höbelt, gesagt, sie lachen wieder, aber der war einmal halt schon auch sowas wie ein ideologischer Vordenker ihrer Partei. Der hat gesagt, damit hat man sich de facto in eine Sackgasse manövriert und man wüsste nicht mehr, warum man FPÖ wählen sollte, weil so kommt man dann nie in eine Regierung.
Das ist ja auch durchaus amüsant, dass dann immer so Altvordere, wie Sie es bezeichnen, wie der Herr Höbelt, hervorgeholt werden. Also ja,
in allen Parteien übrigens.
Wunderbarer Historiker. Allerdings ist mir da die Meinung des Herrn Höbelt weniger wichtig als die Stimmung, die ich draußen mitkriege, zum einen. Und die Zahlen, Sie haben es selbst angesprochen, die aktuelle Umfrage, die Zahlen in den Umfragen. Und da sieht man sehr wohl, der Grund wird erkannt. Und das ist auch so. Und mir hat ein ehemaliger ÖVP-Altvorderer, ich werde ihn jetzt nicht outen, also man kann es mir glauben oder nicht, hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, na, die ÖVP wird schon noch katholisch werden. Bei der nächsten Wahl wird sie vielleicht die Einstelligkeit erleben. Und das ist es das dann auch, was es braucht, damit man auch die ÖVP dazu bewegen kann, umzudenken, weil sie sonst wirklich in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwinden wird.
In der wäre sie wahrscheinlich auch quasi verschwunden, wenn sie als Juniorpartner von Herbert Kickl in eine Koalition gegangen oder zumindest das Risiko bestand laut einigen ÖVPlern und nicht nur denen. Kommen wir zu Niederösterreich, da regieren Sie ja mit der ÖVP, da sind allerdings Sie der Juniorpartner. Warum ist denn die ÖVP dann dort anders? Weil Sie haben eigentlich im Bund gesagt, denen darf man nicht vertrauen oder denen vertrauen Sie nicht und eigentlich hat Sie das Ganze nicht gewundert.
Also die ÖVP in Niederösterreich hat bei der letzten Landtagswahl die absolute Mehrheit verloren. Das war Neuland, mehr oder weniger für sie. Und hat einen zweiten gebraucht. Und wir kennen alle die Vorgeschichte, wie das entstanden ist. Aber für mich war klar, mit dem Unterschreiben des Arbeitsübereinkommens, das in meinen Augen sehr gut war und auch wirklich viele wesentliche unserer freiheitlichen Forderungen auch enthalten hat und immer noch enthält, haben wir auch die Verantwortung, das pragmatisch und seriös abzuarbeiten. Und das funktioniert bis zum heutigen Tag. Und so soll es ja auch sein. Natürlich gibt es da und dort auch Diskussionen, das ist ja vollkommen klar, das darf man ja auch nicht leugnen. Aber da erwarten sich die Landsleute zu Recht, dass wir das, was wir vereinbart haben und was wir versprochen haben, auch einigermaßen unaufgeregt abarbeiten. Das ist bis zum heutigen Tag gelungen.
Eines, wo sich beide Parteien offenbar verschrieben haben, ist der Kampf gegen den politischen Islam. Aber was konkret wollen Sie da machen und was konkret kann da Niederösterreich überhaupt machen?
Den Aktionsplan gegen den radikalen politischen Islam, den habe ich in meiner Funktion als Clubobmann vor 5 Jahren nach den Terroranschlägen von Wien schon gefordert im Landtag. Und der ist eine Maßnahme, der allein das Problem nicht lösen wird. Das ist uns vollkommen klar. Es ist aber eine Maßnahme, wo wir als Landesregierung, als auch Landesgesetzgebung, dann der Landtag, alle Maßnahmen auch in die Hand nehmen, die uns zur Verfügung stehen. Rechtlich, landesgesetzlich, alle diese Möglichkeiten. Sei es der Landessicherheitsrat, wo wir diese Sicherheitsplayer auch zusammenholen und auch die Informationen auch zusammenführen, die es braucht, wenn wir irgendwo dann Radikalisierung feststellen. Wenn es um die Beobachtungsstelle geht, wo wir insbesondere Bildungseinrichtungen, Kindergärten, Schulen, aber auch Vereine und Moscheen auf dem Radar haben wollen, um hier auch zu kontrollieren, ob es hier Radikalisierungen gibt, ob sie hier stattfinden. Wenn es darum geht, dass wir auch unsere christliche Leitkultur entsprechend präsentieren und verankern. Und da gehört dann auch für mich dazu dieser Teil, dass wir darauf achten werden, dass Kreuze in Schulen und Kindergärten auch wirklich aufgehängt werden und die nicht einfach sang- und klanglos verschwinden. Und da gehören ganz wesentliche Maßnahmen dazu, und das ist wahrscheinlich eine der wesentlichsten für mich in unseren Möglichkeiten, wenn beispielsweise Väter das verpflichtende Elterngespräch mit der Kindergartenpädagogin verweigern, weil sie eine Frau ist, dann hat er in Zukunft mit Strafen bis zu 2.500 Euro zu rechnen. Und das ist die Möglichkeit, die der Landesgesetzgeber hat, und die schöpfen wir aus. Vollkommen klar ist aber auch, dass natürlich den großen Wurf die Bundespolitik machen muss. Und da gehört dazu natürlich diese Nullzuwanderung, den Asylstopp und das rigorose Außerlandesbringen von negativ beschiedenen und Straftätern. Das ist vollkommen klar.
Gut, danke Udo Landbauer für das Interview.
Schön.
Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause, und danach geht es mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.